Delphin by Radio Jerevan.
Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Koax.
Radio Koax.
Come on!
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delfin. Der Delfin begrüßt Sie mit der Eroberung der Wildnis. Auch heute das Buch von David Blackburn, ganz passend zu den Saale-Exkursionen durch die Werkleitsgesellschaft in einer Betrachtung von quasi überbauter Natur, die wiederum ökologisch zur Natur hochstilisiert wird und zum Zankapfel wird zwischen Wirtschaft und Naturschutz. Die deutschsprachigen Regionen Europas waren in dem Jahrzehnt nach 1770 eine Region extremer Gegensätze. Für seine 22 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner glich das Leben den Verhältnissen in dem Märchen der Gebrüder Grimm, die von diesen nur 40 Jahre später gesammelt werden sollten. Es war eine Welt des frühen Todes, bevölkert von Witwen und Waisen. Die Hälfte aller Kinder starb vor dem 10. Lebensjahr und nur jeder Zehnte erreichte das 60. Lebensjahr. Immer wieder kam es zu Epidemien und Missernten. Diese hatten nicht selten große Hungersnöte zur Folge, wie zum Beispiel in Sachsen, Preußen und Teilen Süddeutschlands in den frühen 70er Jahren des 18. Jahrhunderts. Wölfe durchstreiften die Wälder und Sümpfe, zumal im Osten, während in den schmutzigen und ungesunden Städten so viele Einwohner umkamen, dass ein ständiger Zustrom vom umliegenden Land nötig war, um ein Schrumpfen der Stadtbevölkerung zu verhindern. In den Städten wie auf dem Land lebte eine hierarchisch streng unterteilte Ständegesellschaft. Grundherren genossen herrschaftliche Rechte, die umso umfassender wurden, je weiter man in den Osten vorstieß. Die meisten Stadtbewohnerinnen und Bewohner waren nicht mit stadtbürgerlichen Rechten ausgestattet. Dagegen verfügten städtische Zünfte und kirchliche Einrichtungen über besondere Vergünstigungen und Privilegien. Überall in den Hunderten großer und kleiner Fürstentümer, aus denen das locker gefügte Heilige Römische Reich deutscher Nation bestand, bestimmten Lehnsherren, Grundherren und städtische Patrizier, hohe Geistliche und Zunftmeister darüber, wo man wohnen, welche Kleidung man tragen, welchen Beruf man ausüben und wen und wann man heiraten durfte. Gleichzeitig war diese Gesellschaft aber auch in einem Wandel begriffen. Auf der untersten materiellen Ebene war die Bedrohung durch Hunger und Epidemien geringer als noch 40 Jahre zuvor. Die landwirtschaftlichen Erträge waren höher und bescheidene Verbesserungen der Ernährung und der Hygiene bewirkten einen Rückgang der Sterblichkeit. Die Bevölkerungszahl erlebte einen stetigen Anstieg. Ein Teil der Verbesserungen ging auf die Initiativen von Landesherren zurück. Überzeugt von den Argumenten ihrer Berater, dass die Bevölkerung eine wertvolle Ressource darstellte, regten sie den Anbau neuer Feldfrüchte an und ergriffen die ersten Maßnahmen gegen einige der offensichtlichsten Ursachen von Katastrophen in einer gefahrvollen Welt. Feuersbrünste und Hochwasser sowie epidemische Krankheiten. Wie wir sehen werden, gehörte hierzu auch der Versuch, Raubtiere wie den Wolf auszurotten.
Der Wolf ist ein absolut geräuscharmes Tier, was in der Dunkelheit alleine durch den dunklen Wald läuft und Fleisch frisst. Und was von seiner Kondition und seinen Zähnen einfach erstmal so allein anatomisch in der Lage ist, einen Menschen zu töten. Also irgendwas Schleichendes, Heimliches da draußen, was das Potenzial hat, mich zu töten. Das ist ein Paradebeispiel, um dem aufzulegen, dass das böse ist. Weil ich keine Chance habe, das Tier irgendwie wirklich kennenzulernen. Es ist total vorsichtig, es ist sofort weg. Ich habe seit Jahren keinen Wolf gesehen. Ich selber, der wöchentlich draußen bin, weil die Wölfe mir immer aus dem Weg gehen, ne? Und das, da kann ich natürlich alles reininterpretieren, was ich will, weil ich kenne die Wahrheit ja nicht.
Aber ich denke, je länger Wölfe da sind, umso mehr normalisiert sich die Einstellung. Weil man kann das ja auch feststellen, in Gebieten, wo die Wölfe immer Teil der heimischen Tierwelt waren, also nie ausgerottet wurden, da gibt es das gar nicht so, wie bei uns, diese totale Polarisierung. Auf der einen Seite extreme Ablehnung, auf der anderen Seite ja eine richtige Anbetung oder sowas. Das gibt es ja dort nicht. Und bei uns liegt es einfach daran, dass der über viele Generationen eben nicht da war, der Wolf, jetzt zurückkehrt. Es ist was Fremdes, was Unbekanntes. Das löst natürlich auch erstmal so Ängste und Vorbehalte aus. Ja, und dann eben diese Verknüpfung mit Wildnis, der Wolf als Symbol der Wildnis, schlägt dann eben zur anderen Richtung aus, dass man ihn dann eben so als besonders wertvoll oder extrem schützenswert, wie auch immer, darstellt.
Heute haben wir halt zwei extreme Bilder in westlichen Kulturen. Und das ist einerseits halt so dieses Rotkäppchen-Märchen, also wo halt dann diese Vorstellung von dem Wolf als kinderfressender Bestie auch immer noch wieder durchkommt, wenn auch nur von Minderheiten aus. Und andererseits aber gerade hier in Westdeutschland, gerade dort, wo es am wenigsten Kontakt zu wilden Wölfen gibt, dann aber auch so eine Vorstellung verbreitet ist von dem Wolf als dem Sinnbild für dieses verlorene Paradies der schönen, unberührten Natur da draußen. Und dass so dieses Bild dann rein negativ bzw. rein positiv wird, das kam tatsächlich in der Form, denke ich, eigentlich erst mit der Moderne.
Der postmoderne Wolfsfreund, wie wir ihn genannt hatten, der ist das genaue Gegenüber und er ist eben genau dort zu finden in der Gesellschaft, wo ihn der traditionsorientierte Wolfsgegner eben auch vermutet, also im linksgrünen Lager, in den Naturschutzorganisationen und so weiter. Und das Interessante ist, der postmoderne Wolfsfreund, der sieht im Wolf eigentlich genau das Gleiche wie der traditionsorientierte Wolfsgegner, nur wertet er das positiv. Also für ihn trägt der Wolf das Symbol des Aufbruchs zu neuen Ufern, der Rebellion gegen die Tradition und die in ihren Augen viel zu stark ausgeprägte Zivilisation. Er ist für sie ein Symbol für die Anpassung und die Dynamik in einer unsicheren Welt. Und damit wird die Tierart Wolf, egal ob er auftritt oder nicht, generell verehrt.
Die Befürworter werten den Wolf als positives Symbol für die noch unkontrollierte Natur. Die Gegner sehen in seiner Rückkehr einen Rückfall in die Abhängigkeit von der Natur, in der der Wolf der Feind ihrer Interessen ist. Obwohl die Wolfsgegner also meist eine konservative Lebenseinstellung vertreten, das heißt, der Wolf wird als Angriff auf die Zivilisation und Rückkehr in die Barbarei gewertet, werfen sie den Wolfsbefürwortern mit ihrem romantischen Naturverständnis oftmals einen Rückfall in die Steinzeit vor.
Jetzt zum ambivalenten Wolfsfreund. Der ist zwischen dieser Traditionsorientierung und dieser Postmodernität, er hat sich einigermaßen von den traditionellen Werten schon gelöst, stellt sie in Frage, hat aber für sich noch nicht ein neues, gefestigtes, individuell gültiges Wertesystem entwickelt. Sobald diese Wölfe dann tatsächlich auftreten, dann kommt es zu diesen größeren Ereignissen, wie dass plötzlich ein Wolf ganz viele Schafe reißt und davon vielleicht nur zwei verspeist, dann kippt der ambivalente Wolfsfreund quasi zurück in das angestammte traditionelle Wertsystem und wird den Wolf dann wieder ablehnen. Und das ist für uns eine Erklärung dafür, dass man auf einen Anteil von positiv Einstellung gegenüber dem Wolf von 60-70% stößt. Sobald es aber zu Schwierigkeiten kommt mit einem auftretenden Wolf, dann kann die Stimmung ganz stark kippen und eine ganz große Ablehnung eintreten.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
Zero.
Delphi. Sie hören Radio Jerewan mit dem Delphin. Die Eroberung der Wildnis von David Blackburn. Die beschriebenen Maßnahmen waren zugleich ein Anzeichen, dass die Herrscher einiger deutscher Territorialstaaten ihre Muskeln spielen ließen. Ob wir auf das Königreich Preußen in Nord- und Nordostdeutschland blicken, ein ausgedehntes Territorium, das durch Kriege vergrößert wurde, oder auf die bescheidenere Markgrafschaft Baden-Durlach bei Karlsruhe, überall finden wir Herrscher, die ihre Machtpositionen ausbauten. Sie behaupteten sich nicht nur gegenüber der ungebändigten Natur, sondern auch gegenüber den konkurrierenden Ansprüchen von Institutionen, die zwischen ihnen und ihren Untertanen standen. Geistliche Oberherren, Zünfte, städtische Patrizier und sogar gegenüber der Grundherrschaft. Die wachsende Macht und Ausdehnung des absolutistischen Staates war eines der dynamischsten Elemente, die in jenen Jahren das deutschsprachige Europa veränderten. Aber es war nicht das Einzige. Das Bevölkerungswachstum regte die Suche nach neuem Boden an, der kultiviert werden konnte. Daneben brachte es eine Reservearmee von Arbeitskräften auf dem Land hervor, die am Verlagssystem teilnahmen. Kaufleute stellten Familien in ländlichen Gegenden Rohmaterial, etwa Tuche, zur Verfügung, die diese zu Endprodukten verarbeiteten. Das bedeutete eine Kampfansage an die Zünfte. In den Jahren nach 1770 konnten Händler und andere Geschäftsleute ihren Wohlstand mehren. Dasselbe galt für eine gebildete Schicht von Adligen, Beamten, Geistlichen und Akademikern, die in den aufkommenden Buchläden, Kaffeehäusern und Freimaurerlogen jener Zeit zusammenkamen. Sie bildeten ab Ende der 60er Jahre das Lesepublikum, waren Träger der deutschen Aufklärung, Männer, und es waren fast ausschließlich Männer, die das gedruckte Wort begierig aufnahmen und über die Vorteile von Verbesserungen, Nützlichkeit, Eintracht und Vernunft debattierten, die hauptsächlichen Ideen des Zeitalters der Aufklärung. All dies trug zur Veränderung der deutschen Länder in den Jahrzehnten nach 1770 bei. Sie kamen voran. Das galt in einem ganz wörtlichen Sinne. Reisen trugen in jenen Jahren wesentlich dazu bei, dass Deutsche ihren Horizont erweiterten. Das spektakulärste Beispiel waren Johann Reinhold Forster und sein Sohn Johann Georg Forster, die von 1772 bis 1775 gemeinsam mit Captain Cook die Welt umsegelten. Der Bericht, den der Sohn über dieses Unternehmen verfasste, Johann Reinhold Forsters Reise um die Welt 1772 bis 75 auf dem von Captain Cook geführten Schiffe, beschrieben und herausgegeben von dessen Sohn und Reisegefährten Georg Forster, Berlin 1778-80, zuerst in englischer Sprache, A Voyage Around the World, machten ihn in Deutschland berühmt. Das Buch kam dem wachsenden Bedürfnis nach Reisen und Reiseberichten in der aufgeklärten deutschen Öffentlichkeit entgegen, deren Begeisterung von Friedrich dem Großen von Preußen als Reisewut verspottet wurde. An der Uni Göttingen, wo Forster einen triumphalen Auftritt hatte, hielten führende Professoren sogar Kollegs zu diesem Thema ab. Trotz schlechter Straßen und der Gefahr von Raubüberfällen, die von dem Berliner Schriftsteller und Verleger Friedrich Nicolai so ernst genommen wurde, dass er auf Reisen stets einen Knüttel mit sich führte, reisten deutsche Bildungsbürger in den 70er Jahren häufiger als zuvor. Sie wollten architektonische Sehenswürdigkeiten aufsuchen, Sammlungen jeder erdenklichen Art besichtigen, Mineralien und Pflanzen sammeln oder sich die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Versuchsanstalten ansehen, von denen neue Feldfrüchte und Nutztierzüchtungen bezogen werden konnten. Und sie hatten natürlich ein Interesse daran, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen. In Kurbädern wie Karlsbad, in den Gelehrtengesellschaften und Leseklubs, die überall in Deutschland aufkamen, und in Gutshäusern, sofern deren Eigentümer wissensdurstig und gastfreundlich waren. Einer dieser Reisenden im Jahre 1777 war Johann Bernoulli. Dieser Astronom, Mathematiker und Physiker entstammte einer Schweizer Gelehrtenfamilie holländischer Herkunft und war Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Von der preußischen Hauptstadt aus, deren Bevölkerung innerhalb kurzer Zeit auf über 100.000 Einwohner angewachsen war, begab er sich Mitte Mai auf eine Reise nach Nordosteuropa mit St. Petersburg als Ziel. Die Reise dorthin und wieder zurück sollte 18 Monate in Anspruch nehmen, während derer er auch eine 6-bändige Reisebeschreibung verfasste. Veranlasst zu dieser Reise wurde er durch seinen Freund, den preußischen Diplomaten Graf Otto Christoph von Podewils, der ihn auf seine pommerschen Güter jenseits der Oder eingeladen hatte. Doch zunächst unterbrach er seine Reise nach bereits 9 müßigen Tagen, nachdem er Berlin verlassen hatte, in Podewils Gutshof in Gusow am südwestlichen Rand des Oderbruchs. Bernoulli war ein Mann spartanischer Vorlieben und seine Beschreibung Gusows geht kaum auf das Gutshaus ein, das erst vor kurzem in barockem Stil umgebaut worden war, und überhaupt nicht auf dessen Zimmer oder ihre Möblierung. Selbst die Gemälde werden nur en passant erwähnt. Und wenn er einräumt, dass einige, ein Cranach, einige von Rembrandt, einen Kunstliebhaber hätten interessieren können, nicht jedoch Bernoulli. Seine Aufmerksamkeit richtet sich auf ernsthafte Dinge. Dinge in Glasvitrinen. Er bewundert eine ausgesuchte und doch stark systematisch angeordnete Büchersammlung. Mit Büchern zur Literatur, zur Geschichte und Kräuterkunde. Sodann eine kleine Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente und mechanischer Modelle. Insbesondere einen Odometer, also ein Wegmesser, der an das Wagenrad einer Kutsche geschnallt wird. Bernoulli inspiziert auch die naturgeschichtlichen Sammelstücke der Gräfin. Wie er schrieb, wurde die gesamte Sammlung mit besonderer Sorgfalt, Ordnung und Reinlichkeit unterhalten. Mineralien, Samenkörner, getrocknete Früchte, einige ausgestopfte Tiere und einige getrocknete Fische sowie die beiden Prunkstücke ihrer Sammlung, eine Reihe von Muschelschalen und Gehäusen von Conchilien, also Meeresschnecken, darunter Exemplare aus der Südsee, die sie gerade erst in London erstanden hatte, sowie eine der größten Sammlungen von Schmetterlingen unter Glas in ganz Deutschland. Noch stärker beeindruckt dürfte Bernoulli von den Gusow'schen Ländereien gewesen sein, welche die Auswirkungen desselben aufgeklärten Geschmacks, des botanischen Interesses und der Ordnungsliebe erkennen ließen. Die erste Bekanntmachung des Lesers mit Gusow ist eine ausführliche und begeisterte Schilderung der fruchtbaren Kohlfelder, die einem Boden abgerungen waren, auf dem früher nur Schilf- und Riedgräser gediehen waren. Bernoulli vermerkte mit Genugtuung, dass die moderne Landwirtschaft dem Boden ermögliche, eine größere Bevölkerung zu ernähren. Wo immer er hinsieht, auf die trockengelegten und sorgfältig kultivierten Felder, die Anpflanzung von Weiden, die Bäume und Sträucher im amerikanischen Garten, erkennt er Anzeichen einer landwirtschaftlichen Verbesserung. Und das alles war innerhalb einer einzigen Generation errichtet worden, seit die Gräfin von Podewils das Gut in den Jahren nach 1740 von ihrem Onkel geerbt hatte. Während der folgenden 18 Monate sollte Bernoulli noch häufig von den dramatischen Veränderungen in dem Land berichten, die sich zwischen den 40er und den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts ereignet hatten. So klingt erstmals sein zentrales Thema an, wenn er von seinem Abschied von Gusow und einer Fahrt über den fetten Boden des Oderbruchs auf dem Weg zur Oderfähre in Zellin notiert: Vor 30 Jahren war der Platz noch eine morastige Wüste. 30 Jahre zuvor war der größte Teil des Gebietes im Norden und Osten Gusows nichts als ein Morast, zumindest in den Augen gebildeter Zeitgenossen. Das Oderbruch erstreckte sich entlang des Westufers der Oder in einer Tiefe von 10 bis 12 Meilen, von Oderberg im Norden bis Lebus im Süden über eine Strecke von rund 35 Meilen, also 56 Kilometern. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war dies ein ödes, wertloses Sumpfland, eine Wildnis von Wasser und Morast. Solche Gebiete konnte man damals überall in Preußen finden. Im Westen vor den Toren Berlins lag das Wustrauer Luch. Auf der anderen Seite der Oder im Osten, jenseits der Festung Küstrin, lagen das Warte- und das Netzebruch, eine weitere Sumpf- und Wasserwüste. Auch nördlich davon, wo sich die pommerschen Güter des Grafen Podewils befanden, lagen ähnliche Sumpfgebiete wie die Madüe und die Plöneauen. Überhaupt war Johann Bernoulli auf seiner Weiterreise nach Osten durch West- und Ostpreußen bis hinein in das Kurland nie weit entfernt von Gebieten, die 30 Jahre zuvor kaum von Menschen, dafür jedoch reichlich von Fröschen, Störchen und Wildschweinen besiedelt waren. Eines der bekanntesten war die Weichselniederung. Diese Sumpfgebiete hatten einen gemeinsamen geologischen Ursprung. Während der letzten Eiszeit schob sich eine riesige Eisdecke nach Süden durch Skandinavien, die Ostsee und die Nordsee und weiter über die heutige nordeuropäische Tiefebene, bis sie das zentrale Hochland des heutigen Deutschlands und Polen erreichte. Dann, vor rund 10.000 Jahren, zog sich die Eisdecke wieder zurück. Gefangen zwischen der Eisdecke und den Mittelgebirgen konnte die riesige Schmelzwassermenge nicht vom Eis weg nach Süden abfließen und bewegte sich stattdessen parallel zum Eisrand. Dadurch entstanden eine Reihe von Landsenken, die sogenannten Urstromtäler. Sie erstreckten sich von Pripyat und Bug im Osten bis zur Elbe im Westen. Schließlich wurde diese Wassermasse von Flüssen aufgenommen, die von Süden nach Norden flossen und in die Nordsee oder Ostsee mündeten, das uns vertraute Entwässerungssystem. Doch die sumpfigen Senken der Urstromtäler bestanden weiter fort.
Erde schafft das Neue, Erde nimmt das Alte, deutsche heilige Erde, uns allein erhalte. Sie hat uns geboren, ihr gehören wir. Treue, Ede, Treue, Sünde, das fand ihr. Wir Jungen schleichen gläubig der Sonne zugewandt. Wir sind ein heiler Frühling im deutschen Land. Glaube, dass das Neue, glaube, dich das Alte, deutscher heiliger Glaube, nie in uns erkalte. Dunkelheit. Wimpelwehen künden, Deutschland ist befreit. Wir Jungen reichen freudig der Sonne zu der Bahn. Wir sind ein heiliger Frühling im deutschen Land.
Sie hören David Blackburns Die Eroberung der Natur und wir switchen in Bezug auf die Berliner Gegend und Mecklenburg noch einmal zurück in die Eiszeit. Die sich zurückziehende Eisdecke, die formte das spätere hydrologische System dieses großen Gebietes auch auf andere Weise. Sie hinterließ Geröllhalden, die von den langsamen Flüssen der nordeuropäischen Tiefebene durchflossen wurden und bewirkte damit die Entstehung zahlreicher Nebenarme, zwischen denen sich Sümpfe bildeten. Und sie hüllte sogenannte Zungenbecken aus, kleine Vertiefungen verursacht durch die Lappen der Eisdecke, die sich im Lauf der Zeit mit Schlamm füllten. Dieser Prozess vollzog sich in den sumpfigen Niederungen von Weichsel und Oder. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war ein Großteil der sandigen Ebene auch weiterhin durchsetzt von Sumpf- und Moorgebieten. Im Gegensatz zum Pariser oder Londoner Becken waren diese Niederungen ganz sicher keine reichen, fruchtbaren, ansprechenden Gebiete. Wir können uns eine ziemlich gute Vorstellung davon machen, wie das Oderbruch im Jahr 1744 ausgesehen hat, als die Podewils in Gusow ankamen. Nur ein Jahr später unternahmen drei Künstler einen Ausflug in das Bruch, um die Landschaft zu malen. Was sie in Öl wiedergaben, wies noch immer eine starke Ähnlichkeit mit einem Kupferstich auf, den Matthäus Merian ein Jahrhundert früher angefertigt hatte, auf dem der Beobachter von einer Anhöhe aus auf ein labyrinthisches Netz von Wasserwegen hinunterblickt, die mit ihren Windungen zahlreiche Inseln geschaffen haben. Das sind natürlich stilisierte Landschaften und der Blick von oben lässt das Buschwerk zweifellos dichter erscheinen, als es tatsächlich war. Doch während diese Darstellungen mancher Hinsicht zu einer Romantisierung neigen, arbeiten sie auf der anderen Seite auch romantischen Legenden entgegen. Im Unterschied zu dem Bild des Oderbruchs vor seiner Trockenlegung, das Theodor Fontane in seinen 1861 erschienenen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zeichnet, die seitdem unablässig nachgedruckt wurden, war dies kein Urwald mit zahlreichen Kletterpflanzen. Wie kartografische Quellen zeigen, gab es nur wenige bewaldete Stellen mit festem Boden. Offene Flecken aus Morast und Tümpeln, deren Vegetation hauptsächlich aus Gras und Schilf bestand, wechselten sich ab mit Flächen aus dichtem Unterholz auf Morast und Erlen. Zweimal im Jahr stand das Oderbruch 300 bis 300 Meter unter Wasser. Einmal im Frühling nach der Schneeschmelze und dann wieder im Sommer, wenn regionale Unwetter und Zuflüsse aus den entfernten Mittelgebirgen die Oder anschwellen ließen. Und zweimal im Jahr, nachdem das Hochwasser abgeflossen war, hatten sich alte Durchflüsse geschlossen und neue Seitenarme des Flusses gebildet. Es war ein Landstrich, über dem sich die Nebel drehten, der Aufenthaltsort zahlreicher Arten von Vögeln, Fischen und Säugetieren, wo dicke Säulen von Mücken ein Geräusch machten, als würden in der Ferne die Trommeln gerührt. Versuche, diese unwirtlichen Sümpfe zu kultivieren, gingen Jahrhunderte zurück bis zu den Deutschordensrittern und dem Zisterzienserorden. Sie wurden von den Hohenzollern fortgesetzt, als diese nach 1500 ihre Herrschaft in der Region errichteten und vorsichtig begannen, durch Heirat und Zukauf ihre Territorien zu vergrößern. Joachim I. von Brandenburg ließ entlang der Oder auf dem oberen südlichen Teil des Oderbruchs zwischen Küstrin und Lebus Sommerdeiche errichten. Seine Söhne Joachim und Hans versuchten, einige Nebenarme der Oder abzusperren. In den Jahren nach 1590 ordnete Johann Georg an, die Deiche zu erhöhen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurden regelmäßige Deichinspektionen eingeführt. Im Zentrum all dieser Bemühungen, die hauptsächlich darin bestanden, nach Möglichkeit das besser zu machen, was die vorherige Generation nicht gut genug gemacht hatte, stand das südliche Oderbruch. Dort war das Land geringfügig höher und der Fluss weniger ungebärdig. Es kam noch hinzu, dass eine Eindeichung zur Sicherung der Festung Küstrin beitrug und verhinderte, dass die kommerziell und strategisch wichtige Straße nach Westen an Selo und Gusow vorbei nach Berlin vom Hochwasser unpassierbar gemacht werde. Doch während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 48, der über Deutschland so viel Verwüstung brachte, besetzten die einfallenden schwedischen Heere nicht nur Küstrin, sondern zerstörten auch viele der Deiche. Nach dem Westfälischen Frieden tat Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, das, was alle Herrscher in Europa taten. Er holte Holländer ins Land. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts hatten sich die Bewohner der Niederlande einen Ruf als beste Wasserbauer des Kontinents erworben. Dieser beruhte zu einem Teil auf den Leistungen ihrer berühmten Ingenieure. Jan Adriaansson Gleichwater hatte den großen Beemstersee und zahlreiche weitere Seen in Nordholland trockengelegt. Cornelius Vermuyden hatte dasselbe in den Fennen von East Anglia vollbracht. Ihre Landsleute arbeiteten als Fachleute von Italien bis Moskau. Holländische Kolonisten, die Ländereien trockenlegten und besiedelten, waren in den Niederungen und Mündungsgebieten großer Flüsse in Nordeuropa bis zur Nogat und zur Weichsel ein vertrauter Anblick. Friedrich Wilhelm, der als junger Mann in den Niederlanden gewohnt und eine Prinzessin aus dem Hause Oranien geheiratet hatte, ermutigte Kolonisten, die Sümpfe Brandenburgs zu besiedeln. Mehr als ein Neu-Holland zeugt von ihren Anstrengungen. Diese Siedlungen wurden überwiegend in der Nähe von Berlin angelegt, an den Rändern des Dosse- und Havelbruchs, die einst ein Paradies der Frösche gewesen waren. 1653, in dem Jahr, in dem Vermuyden die Trockenlegung der Fenne in East Anglia abgeschlossen hatte, holte der große Kurfürst holländische Kolonisten, die sich weiter östlich im Oderbruch niederlassen sollten. Doch ihnen fehlten die Mittel, dauerhafte Siedlungen zu errichten, und ihre unsystematischen Versuche, Deiche zu errichten, wurden wie die ihrer zahlreichen Vorgänger vom Hochwasser zunichte gemacht. Die Holländer sollten im 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung von dauerhafteren Veränderungen spielen. Es begann mit König Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, der das stehende Heer auf 80.000 Mann verdoppelte, dachte an die Bedürfnisse seiner Kavallerie, denn mit grünem Neuland hatte man im Winter Heu als Futter, während es im Sommer als Weide diente. Auf den schlechten Zustand der Deiche des Oderbruchs, die wie immer brachen, reagierte er mit einem Neubauprogramm. Die neuen Deiche sollten höher und massiver sein. Neue Bestimmungen sollten ihre Instandhaltung durchsetzen. Es war bezeichnend für den König und den von ihm regierten Staat, dass Friedrich von Derfflingen, der Leiter der neuen Deichkommission, ein Offizier und der Sohn eines preußischen Militärhelden des 17. Jahrhunderts war. Zufällig war er bis zu seinem Tod 1724 auch der Eigentümer des Gutes Guso. In den Jahren nach 1730 wurden 6 Hauptentwässerungsgräben angelegt, um das Land hinter dem neuen Schutzwall trocken zu legen. Alles in allem rund 30.000 Hektar. Das Problem bestand einmal mehr darin, dass diese Maßnahmen sich allein auf den südlichen Teil des Bruchs beschränkten. Das Wasser an den Drainagegräben floss entsprechend der topografischen Gegebenheiten in die niedriger liegenden nördlichen Teile des Oderbruchs ab. Nachdem es aus dem südlichen Bruch abgeflossen war, machte es sich im Norden umso nachdrücklicher bemerkbar. Doch das war noch nicht alles. Wenn die Oder im nördlichen Teil des Bruchs ein ungewöhnlich starkes Hochwasser führte, staute sich das Wasser zurück und überschwemmte das neu gewonnene Land im Süden, wie die verheerenden Überschwemmungen von 1736 zeigen sollten. Es war die 9. große Überschwemmung in diesem Gebiet innerhalb von 40 Jahren, die 4. innerhalb von nur 8 Jahren. Thank you. Wir hören David Blackburns Die Eroberung der Natur und wir befinden uns im Oderbruch des 18. Jahrhunderts. Jetzt betrat der Wasserbauingenieur Simon Leonard von Haarlem den Schauplatz. Wie der Name vermuten lässt, stammte seine Familie ursprünglich aus Holland. Zuweilen wird sein Name mit Haarlem oder Haarlem angegeben, lebt jedoch seit langem in Hannover, wo bereits sein Großvater und sein Vater das Amt eines Deichhauptmanns bekleidet hatten. 1701 geboren, trat Haarlem in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts in preußische Dienste, wirkte an Landgewinnungsprojekten an der Niederelbe mit und entwarf später einen Plan zur Trockenlegung des Warte- und des Netzebruchs. 1736 erteilte Friedrich Wilhelm ihm den Auftrag, die Reparaturarbeiten am Hauptdeich im Oderbruch zu beaufsichtigen, der bei Neuendorf gebrochen war. Doch seine dortige Anwesenheit hatte ein wesentlich weitreichenderes Projekt zur Folge. Im selben Jahr begab sich Friedrich Wilhelm auf die Reiherbeize in den noch nicht entwässerten Niederbruch und bemerkte, dass die Besitzungen seines Gastgebers, Staatsminister Samuel von Marschall auf Ranft, so geschickt eingedeicht waren, dass sie von den Verwüstungen durch das große Hochwasser weitgehend verschont geblieben waren. Er beauftragte Haarlem mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Möglichkeit der Eindämmung des Oderbruchs auf seiner gesamten Strecke und der Sicherung gegen Überschwemmung untersuchen sollte. Dies sei möglich, lautete die Antwort, doch die Arbeit würde schwierig und kostspielig sein. Der Soldatenkönig, der selbst für die Maßstäbe der Hohenzollern ein sparsamer Mann war und zudem an sein vorgerücktes Alter dachte, machte einen Vermerk. Ich bin schon zu alt und ich werde es meinem Sohn überlassen. Dieser Sohn, Friedrich II., also der Große, kannte das Oderbruch aus eigener Anschauung seit einer demütigenden Erfahrung in seiner Jugend. Jede Biografie Friedrichs geht auf den Zwischenfall ein, der in eine Zeit fiel, als Friedrich gerade 18 Jahre alt war. Es war eine klassische politische Konfrontation zwischen einem regierenden Monarchen und einem freiheitsliebenden Kronprinzen, ein Konflikt der Gesinnungen, zugespitzt durch die Spannungen zwischen einem unnachgiebigen, gewalttätigen Vater und einem Sohn, der Gedichte schrieb, Flöte spielte und seine Zeit in der Gesellschaft von Philosophen zubrachte. Ein französischer Windbeutel in den Worten seines Vaters. Friedrich, dessen väterliches Gebrüll und der Schläge überdrüssig, die aus ihm einen guten Preußen machen sollten, versuchte gemeinsam mit seinem engsten Freund Leutnant Hans Hermann von Katte aus Preußen zu fliehen. Sie wurden gefasst und als Deserteure angeklagt. Katte wurde von einem Militärgericht zu lebenslänglicher Haft verurteilt, doch Friedrich Wilhelm setzte durch, dass er vor den Augen Friedrichs mit dem Schwert hingerichtet wurde. Jedoch dem weniger dramatischen Nachspiel soll an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit gelten. Nach 2,5 Monaten unter Bewachung in der Festung Küstrin bat Friedrich den Vater um Verzeihung und wurde angewiesen, in der Küstriner Verwaltung zu arbeiten, um dort Ökonomie aus dem Fundamente zu lernen. Das wurde seine Küstriner Galeere. Er machte sich vertraut mit den königlichen Domänen wie Karzig und Wohlub, Enklaven in dem teilweise eingedeichten oberen Oderbruch. Wie Leopold von Ranke es am Ende des 19. Jahrhunderts formulierte, er besah sich Gebäude, Vieh, Acker, das ganze Gebiet und fand, dass es noch neuer Verbesserungen fähig sei. Besonders, wenn man die Brüche austrockne, die keinem Menschen etwas nützen. Es war eine brutale Methode, etwas über die Vorzüge der Landgewinnung zu lernen, und Friedrich beklagte sich später, man habe ihm seine Jugend gestohlen. Doch eine rational betriebene Landwirtschaft sprach auch die philosophische, aufgeklärte Seite Friedrichs an, die sein Vater zu unterdrücken versucht hatte. 3 Jahre vor seiner Thronbesteigung schrieb er, »Ländereien urbar zu machen, beschäftigt mich mehr als Menschenmordungen.« Am Ende hatte er sich auf beiden Gebieten hinreichend betätigt. Entscheidend war jedoch, dass seine Erfahrung bei der Inspektion der königlichen Güter und dem Studium der Details der Landwirtschaft Friedrich in der Lektüre aufgeklärter Schriften bestärkte, so dass er ein überzeugter Anhänger der Ideen seiner Zeit von der Melioration des Bodens wurde. »Die Landwirtschaft«, schrieb er in einem der vielen Briefe, die er dem französischen Philosophen Voltaire austauschte, »die Landwirtschaft ist die erste aller Künste, ohne die es keine Kaufleute, Könige, Poeten, Philosophen geben würde.« Diese Überzeugung hatte auch eine verspielte Seite. Frühere Generationen von Hohenzollern hatten Sümpfe trockengelegt, um Milchwirtschaften einzurichten. Friedrich überreichte einmal einen großen Laib Emmentaler als Hochzeitsgeschenk, dem ein Gedicht zum Lob des Käses beigefügt war. Doch sein Glaube an die Vorrangstellung der Früchte der Erde war keine Pose, und sie ging Hand in Hand mit dem Vorurteil gegen das Wasser eines extremen, unverbesserlichen Landmannes. Friedrich äußerte an einer Stelle, dass selbst eine Kur in einem Badeort ihm deplatziert vorkomme. Wasser überließ man besser den Aalen, Flundern, Hechten und Enten. 1740 wurde Friedrich König und tauschte die Freuden der Lektüre, Musik und anregender Gespräche in seinem Schloss Rheinsberg gegen die Einsamkeit der Macht in Berlin ein. Seine freudlose Jugend hatte ihn selbstbewusster, aber auch härter gemacht und in ihm eine eiskalte Selbstbeherrschung und eine dunkle, zynische Seite zurückgelassen, die während seiner 46 Regierungsjahre immer deutlicher hervortrat. Er stand nur ganz wenigen Menschen nahe, nicht den Offizieren in seiner unmittelbaren Umgebung, nicht den Philosophen aus dem Ausland, die er in Berlin um sich scharte, und schon gar nicht seiner Frau, der ehemaligen Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, mit der er so wenig Zeit wie möglich verbrachte und sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigte. Eine distanzierte, selbstgenügsame Figur verbreitete er Scheu und Kälte in seiner Umgebung. Noch bevor er den Thron bestieg, zeigte Friedrich zunehmend Interesse an militärischen Fragen, auch wenn er die soldatischen Vorlieben seines Vaters wie das Jagen zeitlebens verschmähte. Doch noch als König las und schrieb er viel, pflegte ein starkes Interesse an den Ideen der Aufklärung und kümmerte sich intensiv um die Verbesserung der Landwirtschaft und die Anwerbung von Kolonisten. Friedrich gab während seiner Regierungszeit eine Fülle von Erlassen zu diesem Thema heraus. 1746, 10 Jahre nach dem Kommentar seines Vaters zu Haarlems Gutachten, verlangte er von seinen Beamten Antworten auf eine Reihe von Fragen zum Niederen Oderbruch. Wo müssten Deiche gebaut werden? Wie viel würde der Bau kosten? Welche Erträge waren von dem neu gewonnenen Land zu erwarten? Haarlem formulierte die Antworten, skizzierte Pläne für eine umfassende Trockenlegung des Oderbruchs. Er sei zuversichtlich, dass auf solchem Fleck, wo jetzt einige Fische ihre Nahrung haben, künftig eine Kuh erhalten werden kann. Haarlems Stellungnahme wurde in den ersten Januartagen 1747 abgeschlossen und dem König von einem hohen Beamten namens von Begero überreicht. Am 21. Januar setzte der König Staatsminister Samuel von Marschall, derselbe Mann, dessen Deichbauten zum Schutz seiner Besitzung 10 Jahre zuvor seinen Vater beeindruckt hatten, als Vorsitzenden einer Oderbruchkommission ein, der außerdem Haarlem, Begeroff und ein großes Mitglied der Provinzverwaltung angehörten. 3 Tage später hatten sie ihren Mann, der durch einen königlichen Erlass zu der Kommission versetzt wurde, Heinrich Wilhelm von Schmettau, Abkomme einer weit verzweigten Familie preußischer Beamter und Offiziere und zweiter Direktor der Kriegs- und Domänenkammer Brandenburg. Weniger als 3 Wochen später wurde ein Vertrag mit dem Ingenieur Maestre unterzeichnet, der bereits einige Jahre früher am Bau des alten Plauischen Kanals, der die Elbe mit der Havel verband, beteiligt war. Viele populäre Darstellungen über die Trockenlegung des niederen Oderbruchs nehmen an, dass das grundlegende Projekt von Anfang an in seiner endgültigen Form geplant gewesen sei. Haarlems ursprünglicher Plan enthielt tatsächlich einen kühnen Vorschlag, doch dieser wurde nicht ausgeführt. In seiner Stellungnahme vom Januar 1747 hatte er angeregt, neben einer weiteren Eindeichung der Oder und einer Absperrung der Nebenarme, wo dies möglich sei, am nördlichen Rand des Oderbruchs zwischen der neuen Hagener Mühle und dem Oderberg einen neuen Kanal auszuheben. Irgendwann im Frühjahr 1747 wurde dieser Plan geändert. Jetzt sah der Plan vor, einen neuen Kanal für die Oder in einer Länge von 12 Meilen zwischen Güstebiese und Hohen Saaten zu bauen. Das würde den Flusslauf um 15 Meilen, also 24 Kilometer, verkürzen, die Fließgeschwindigkeit erhöhen und eine Trockenlegung des Landes erleichtern, durch das die Oder so unberechenbar meanderte. Die Kommission versprach sich von diesem Plan 3 wesentliche Vorteile. Er würde die Schiffbarkeit der Oder verbessern, die Länge der Deiche verkürzen und dadurch die Kosten für ihren Bau senken. Und vor allem würde er eine umfangreichere Landgewinnung ermöglichen. Es gab allerdings ein bedeutendes Hindernis. An seinem nördlichen Ende musste für den Kanal ein Höhenrücken durchstochen werden, was aufwendige Arbeiten erforderte. Deshalb ordnete Friedrich II. Eine Ortsbesichtigung an. Sie sollte von 3 Männern durchgeführt werden. Haarlem und Schmettau wurden von einem der berühmtesten Mathematiker des 18. Jahrhunderts begleitet, dem gebürtigen Schweizer Leonhard Euler. Ein Mann, der, in den Worten eines späteren französischen Enthusiasten, einen solchen Gipfel des Ruhmes erreicht hatte, dass weder Newton noch Descartes an ihn heranreichten. Mit gerade erst 40 Jahren war Euler 1741 von St. Petersburg nach Berlin gekommen, eine unschätzbare Bereicherung der Akademie der Wissenschaft, deren früheren Rang Friedrich II. Wiederherzustellen bemüht war. Euler hatte sich mit seinen Arbeiten zu Geometrie, Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Optik einen Namen gemacht, war jedoch auch an praktischen Problemen interessiert, abzulesen an seinem 1736 erschienenen Werk zur analytischen Mechanik, Mechanica. Friedrich hatte bereits Eulers Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Wasserbaus nutzen können. Euler hatte bei der Planung des Aquädukts im neuen königlichen Schloss Sanssouci in Potsdam mitgewirkt und ebenso wie Maestre am Bau des alten Plauischen Kanals mitgearbeitet. Vor diesem Hintergrund und angesichts seiner guten Beziehung am Hof kam nur er als der dritte Mann für die Besichtigung in Frage. Harlem, Schmettau und Euler, der Ingenieur, der Beamte und der Wissenschaftler, verließen Berlin am 7. Juli und hatten, ebenso wie Bernoulli, fast genau 30 Jahre später, die Zelliner Fähre zum Ziel.
Became love.
David Blackburns Die Eroberung der Natur hier auf Radio Jerewan. Der Vergleich von dem Besuch von Harlem Schmetter Euler mit Bernoulli fast 30 Jahre später ist kein nebensächliches Detail. Der Mathematiker Euler hatte bei Bernoullis Großvater studiert und war ein lebenslanger Freund von Bernoullis Onkel Daniel, dem Mann, der 1738 die Bernoulli-Gleichung aufstellte, der zufolge bei konstantem Druck die Geschwindigkeit einer gleichmäßig in einem Rohr strömenden Wassermenge zunimmt, sobald sich das Rohr verengt. Während der beiden folgenden Tage gingen die drei Männer das Flussufer hinauf und hinunter, verglichen das Gelände mit ihren Karten und vermaßen es mit geodätischen Instrumenten. Euler begutachtete persönlich die große Oderschleife bei Güstebiese und ermittelte dann das Gefälle in dem neu zu erbauenden Kanal, der sie ersetzen sollte. Denn, wie er einige Jahre später in seinen Briefen an eine deutsche Prinzessin schreiben sollte, so muss man, ehe man einen Kanal ausgräbt, in dem Wasser fließen soll, erst vollkommen versichert sein, dass das eine Ende des Kanals höher ist als das andere. Dem konnte man kaum widersprechen, auch wenn diese Erkenntnis nicht unbedingt das Genie eines Newton erforderte. Einmal trafen die drei Reisenden auf die Arbeiter Mahistres, die bereits mit dem Graben beginnen wollten. Überall stießen sie auf die Nebenarme des Flusses, es mussten Dutzende gewesen sein, und schüttelten den Kopf. Es wäre verlockend, sie als drei Männer in einem Boot zu bezeichnen, doch das wäre nicht ganz zutreffend, da sie immer wieder gezwungen waren, sich ans Land zurückzubegeben. Der wohl bemerkenswerteste Aspekt ihrer Reise war in der Rückschau, dass das Wasser, auf dem sie mit dem Boot fuhren, bald zu Land werden und das Land, über das sie gingen, bald zu Wasser werden sollte. In ihrem Bericht für den König gelangten sie zu dem Schluss, dass ihr grundlegender Plan, dem Fluss einen neuen Verlauf zu geben, in Angriff genommen werden sollte. Das geschah dann auch am 17. Juli, kaum mehr als eine Woche später. Es sollten 7 lange Jahre dauern, bis Harlems Plan verwirklicht war. Einen wesentlich längeren Zeitraum jedoch nahm es in Anspruch, das dem Wasser abgerungene Land zu besiedeln. Es war eine Heldentat. Es gibt keinen besseren Ausdruck dafür, auch wenn man dieses Wort mit Vorsicht gebrauchen muss. Friedrich der Große war für Generationen von preußischen Historikern ein Held, weil er das Oderbruch trockengelegt und mit Kolonisten besiedelt hatte. Populäre Autoren taten es ihnen gleich. Ein Jahrhundert später, im Revolutionsjahr 1848, brachte der Deichhauptmann Karl Heuer die enorme Leistung in Verse. In Preußens Marken hauste einst ein mächtiger Vasall, sein Zug ging vom Gebirge her, Jahr aus, Jahr ein, bis an das Meer brach Bahn sich überall. Auch seinen Zügen wechselte er öfters die Gestalt, bald spendete er Segen aus, bald stürmte er durch Hof und Haus mit reißender Gewalt. Da nahte sich im Siegesglanz ein königlicher Held, vor seines Augen Sonnenglut erbleichte des Empörers Mut, er räumte bald das Feld. Und das eroberte Gebiet, einst Wildnis weit und breit, trägt jetzt, soweit das Auge sie zur herrlichen Provinz erblüht, ein grünes Ehrenkleid. Der überwundene Mächtige ist unser Oderstrom und sein Gebiet das Oderbruch. Der Held, der ihnen Fesseln schlug, stieg auf zum Himmelsdom. Pathetische Klänge hier bei Radio Jerewan. Sie hören David Blackburns Die Eroberung der Natur, ein ökokritisches Buch, vorgestellt von mir. Mein Name ist Ralf Wendt und ich möchte Sie herzlich einladen, mit mir in den Touristenbroschüren zu blättern, die heute für einen Besuch des brandenburgischen Oderlandes werben. Da nämlich wählen für dieselbe Geschichte die Verfasser einen sachlicheren Ton. Sie vermeiden bewusst jeden Anklang einer Verherrlichung des alten Preußens, doch der alte Fritz steht immer noch im Mittelpunkt der Geschichte. Seine Rolle in diesem Unternehmen kommt bis heute in den Denkmälern zum Ausdruck, die an Friedrichs Errungenschaften erinnern. Es gibt viele berechtigte Einwände gegen die Darstellung, in der die Leistung vieler Beteiligter auf das Werk eines einzelnen Mannes reduziert werden. Bert Brecht beispielsweise stellt in seinem Gedicht »Fragen eines lesenden Arbeiters« die sarkastische Frage, wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Doch so wichtig es ist, in der Geschichte gegen Legenden anzugehen, so wichtig ist es auch, nicht in eine weitere Falle zu tappen und anzunehmen, dass die Trockenlegung des Oderbruchs gleich vielen ähnlichen Unternehmungen, die danach folgten, wie ein Naturereignis so oder so gekommen wäre. Denn wenn es etwas gibt, womit Karl Heuers Gedicht und die alten preußischen Historiker recht hatten, so war es das Festhalten daran, dass diese Projekte in der Tat ein Kampf waren, gegen die Naturgewalten und gegen den Widerstand von Menschen. Das Projekt stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Bauingenieur Maestre starb knapp 3 Monate nach dem Beginn der Arbeiten, seinen Platz nahmen die Brüder Rottengatter ein. Samuel von Marschall, der Vorsitzende der Oder-Kommission, starb 1749, sodass Haarlem seine Aufgaben übernehmen musste. Eine gravierendere Bedrohung für den Fortschritt der Bauarbeiten waren die jährlich ausbrechenden Fieberepidemien, die manches Menschenleben forderten und andere wochenlang ans Bett fesselten. Friedrich, der den Fortgang der Arbeit mit großer Ungeduld verfolgte und wöchentliche Arbeitsberichte verlangte, ließ Ärzte aus Berlin kommen. Doch im Herbst 1752 waren die Fieberwellen schlimmer als je zuvor. Die schwere körperliche Arbeit in dem malariaträchtigen Sumpfgebiet schwächte die Abwehrkräfte gegen das Fieber. Während die Wissenschaft des Wasserbaus und die Leistungsfähigkeit der Messinstrumente rasche Fortschritte machten, beruhten die mechanischen Mittel der Bauarbeiten nach wie vor auf den uralten Prinzipien des Keils, des Hebels und des Flaschenzugs. Pferdefuhrwerke transportierten das Arbeitsmaterial von so weit entfernten Orten wie Berlin und Stettin heran, doch alle übrige Arbeit wurde von menschlicher Muskelkraft verrichtet. Die Arbeiter standen bis zu den Hüften im Wasser und ihr Gerät waren Körbe, Schaufeln und langstielige Spaten. Krankheiten verschärften noch die Knappheit an Arbeitern. Erfahrene Deichbauer und Kanalgräber waren schwer zu bekommen und außerdem teuer. Militärdienst und die anfallenden Erntearbeiten entzogen dem Projekt ebenfalls Arbeitskräfte. Einige künftige Kolonisten, die frühzeitig in der Region eintrafen, wurden für die Bauarbeiten eingesetzt, doch die Arbeiten kamen in den Jahren 1750 und 51 schlecht voran. Da nicht mehr als 700 statt der erwarteten 1500 bis 1600 Bauarbeiter verfügbar waren. Der langsame Fortgang des Projektes setzte dieses den Naturelementen aus. Im Winter der Eisbildung, im Frühjahr dem Hochwasser infolge der Eisschmelze, das halbfertige Deich durchbrach und zu Überschwemmungen führte. Altwriezen hatte in diesen Jahren 2-mal unter dem Hochwasser zu leiden. Häufig unzuverlässige Arbeiterkolonnen, die unter entsetzlichen Bedingungen arbeiteten und mit ihrer Entlohnung unzufrieden waren, sahen sich zudem einem passiven Widerstand der Anwohner gegenüber. Wenn deren Petitionen unbeantwortet blieben, verweigerten sie nicht selten die Lieferung von Holz, das für die Faschinen beim Bau der Deiche benötigt wurde, oder sie stellten keine Boote für den Transport von Material zur Verfügung. Es kam sogar zu Sabotageakten. Zu den Befürchtungen der ansässigen Bevölkerung und der Erbitterung gegenüber dem weiterreichenden Ziel des Projektes kamen noch die bei der Polizei angezeigten Diebstähle von Nahrungsmitteln, Heu und Holz durch Kanalarbeiter. Im Juli 1751 berichtete ein entnervter Beamter wieder einmal über eine große Prügelei zwischen Fuhrleuten und Einwohnern von Güstebiese. 1751 verlor Friedrich schließlich die Geduld und das Projekt wurde einer militärischen Leitung unterstellt. Oberst von Retzow erhielt im Januar den Oberbefehl über die Bauarbeiten und teilte dem Monarchen vom Oderbruch aus mit, nur bei gutem Wetter und mit mindestens 1600 Arbeitern, von denen die Hälfte Soldaten sein müssten, bestehe die Hoffnung, das Projekt in diesem Jahr beenden zu können. Keine der beiden Bedingungen erfüllte sich. Im April schrieb Haarlem an Retzow, wegen des Hochwassers seien nicht mehr als 242 Arbeiter im Einsatz. Doch im Sommer desselben Jahres änderte sich die Lage. Ein weiterer Soldat, Hauptmann Petri, wurde zum Oderbruch abkommandiert, um Haarlem zu unterstützen, und im August waren 1200 Mann auf der Baustelle, 950 von ihnen Soldaten. In früheren Jahren hatte die militärische Dienstpflicht die Arbeiten behindert, jetzt war die Situation umgekehrt. Hier wurde im Kleinen der Beweis erbracht, dass das preußische Heer tatsächlich, in den Worten eines Historikers, das Schwungrad der Wirtschaft war. Das ganze Projekt nahm mehr und mehr den Charakter einer Militäroperation ein. Nach der Ankunft Petris 1751 mit Sonderbefehlen und dem Eintreffen eines Adjutanten namens Groschop im folgenden Frühjahr zu seiner Unterstützung wurden Boote von widerstrebenden Anwohnern requiriert, den Verweigerern wurden schwere Strafen angedroht und die Bauarbeiten unter militärische Bewachung fortgesetzt. Trotz anhaltender Probleme infolge von Krankheiten und Fahnenflucht gingen die Arbeiten schneller voran und das Projekt wurde schließlich 1753 abgeschlossen. Am 2. Juli erfolgte das Kommando Wassermarsch und die Oder floss in das neue Bett, das für sie ausgehoben war. 3 Tage später führten Harlem und Petri eine Gruppe hoher Amtsträger aus Berlin die neue Oder entlang, oder auch Petri-Kanal genannt, denn nicht an den Ingenieur, sondern an den Soldaten sollte mit seinem Namen erinnert werden, und fanden das dahinfließende Wasser gleichmäßig und ruhig. Von der Eichhornmühle aus, wo sie untergebracht waren, berichteten sie triumphierend an Rezzo: So ist wohl kein Zweifel, dass alle bisherigen Feinde und Verleumder dieser über ihren Horizont sich erstreckenden Arbeit sich nunmehro schämen müssen, da sie davon den glücklichen Effekt sehen. Friedrich selbst empfand beim Anblick des neuen Oderbruchs von einer Anhöhe aus ebenfalls Triumphgefühle, als er sagte: Hier habe ich eine Provinz im Frieden erobert. Spätere Autoren übernehmen diese Sprachregelung. Karl Heuers Gedicht von 1848 war durchaus typisch, wenn es sich zur Schilderung der Landgewinnung militärischer Bilder und Begriffe bediente. Ob dieser Eroberung eine friedliche war, steht auf einem anderen Blatt. Jene Zeitgenossen, die von einem in der Stille geführten 7-jährigen Kriege sprachen, trafen die Sache genauer. Gewalt war ein wesentlicher Bestandteil der Umgestaltung. Ohne den Einsatz von Soldaten und militärischem Zwang hätte das Projekt nicht so schnell beendet werden können. Dennoch besteht kein Anlass, an der Bedeutung des Erreichten zu zweifeln. Gewiss hatte es frühere, unsystematische Versuche gegeben, das Oderbruch urbar zu machen, und es gab so etwas wie einen Vorläufer, die Trockenlegung des Havelländischen Luchs unter Friedrich Wilhelm I., mit der 1718 begonnen wurde, ein Projekt, das ebenfalls unter bautechnischen Problemen und dem Widerstand der ansässigen Bevölkerung zu leiden hatte und erst abgeschlossen werden konnte, nachdem die von Holländern geleiteten Baumaßnahmen von entschlossenem preußischen Militär unterstützt worden waren. Hätte der 7-jährige Krieg, der 1756 begann, das Ende der Ambitionen Friedrichs II. Bedeutet, in Preußen Sümpfen Eroberungen im Frieden zu machen, müssten wir die Trockenlegung des Oderbruchs vielleicht mit anderen Augen sehen. Ebenso wie die Anstrengungen seines Vaters an der Havel wäre sie ein historisches Kuriosum geblieben. Doch so kam es nicht. Der Krieg, durch den Preußen die Rückeroberung seiner Provinz Schlesien durch Österreich verhindern wollte, war zweifellos kostspielig und zerstörerisch. Die Verwüstungen, die Preußen in den überrannten Territorium wie den benachbarten Sachsen anrichteten, waren nicht weniger schlimm als die Leiden der Preußen, deren Leben vom Krieg und dessen mittelbaren Auswirkungen, Krankheiten und ein unterbrochener Lebensmittelnachschub geprägt war. Wer östlich der Oder wohnte, hatte besonders zu leiden. Die Bevölkerung gehörte für kurze Zeit zur Provinz Pommern. Doch diese Kriegsauswirkungen machten die Kolonisation als eine Aufgabe des Wiederaufbaus nach dem Krieg nur umso dringlicher. Als 1763 wieder Frieden einkehrte, wurden weitere Projekte zur Obermachung von Sümpfen mit einer fast manischen Besessenheit betrieben. Aus der Rückschau war das Oderbruch die Region, in der alles begann. Und so auch unser Buch »Die Eroberung der Natur« von David Blackburn am heutigen Tage. Weiter geht es in 2 Wochen, dann mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Bis dahin viel Vergnügen mit Radio Korax oder dem freien Radio Ihrer Wahl.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.